Jesus. Amen. Lasst uns Platz nehmen und als Liebeszeichen heben wir unsere Hände auf und preisen ihn. Heute spreche ich über unser Leben, dass es in Gottes Hand ist und ich möchte einfach Gott preisen und danken und es wird vielleicht wahrscheinlich meine Geburtstagspredigt sein. So, ja, ich predige für mich selber, aber wenn es für mich gut ist, ist es auch für andere gut. So, das, was mir auf dem Herzen liegt, möchte ich weitergeben. Aber zuerst lade ich euch ganz herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Am Freitag wird das Thema sein, nimm keine Entmutigung an. Und dann am Samstag wird das Thema sein, deine Erneuerung beginnt in deinem Inneren und das Reich Gottes ist im Verborgenen. Da habe ich eine ganze Menge zu sagen, denn in den 67 Jahren meines Lebens habe ich schon einiges gelernt. Höhen und Tiefen und man fragt sich, was ist der Sinn des Lebens? Und eigentlich, das war der Grundgedanke für mich, dass ich überhaupt mich bekehrt habe. Ist das wirklich alles? Arbeiten, studieren, lässt und dann einen Beruf lernen, mit dem bist du nicht glücklich, dann einen zweiten Beruf lernen, da bist du auch nicht glücklich. Und der dritte Beruf, ich habe einige Berufe gelernt und nirgendwo ausgefüllt, bis Gott mich gerufen hat und bis ich sein Wort verkündigen durfte. Und das ist nicht das Einfachste und nicht das Leichteste, sein Wort zu verkündigen, aber unser Leben ist in Gottes Hand. Und das wird meine Botschaft sein heute an diesem Tag, denn keiner lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst, so steht in der Bibel. Wir sind von Gott gerufen, wir sind von Gott berufen und wir haben einen Auftrag von Gott. Wir haben unser Leben nicht ausgesucht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe mein Leben auch nicht ausgesucht. Ich bin nicht gefragt worden, willst du zur Welt kommen? Willst du Mann sein? Willst du das sein? Willst du dort geboren sein? Ich habe vieles gar nicht verstanden, warum, wieso und weshalb. Aber Gottes Wege sind sonderbar. Und diese sonderbaren Wege möchte ich darüber sprechen. Wir sind von Gott Gewollte. Von Gott Präparierte, von Gott Vorbereitete, das sind wir. Wir sind auf der Welt, weil Gott uns gewollt hat. Vielleicht hat deine Mutter und dein Vater dich nicht gewollt. Und ich weiß nicht, wie es bei mir war. Meine Mutter hat auch keinen leichten Stand gehabt. Als ich dann zur Welt gekommen bin, das war gerade alles nach dem Krieg, da war alles durcheinander und ein Chaos im Land. So und dann noch ein Kind zu kriegen, das ist also auch eine schwere Zeit für die Mütter damals gewesen. Alles im Aufbau und im Werden. Aber von Gott haben wir eine ewige Bestimmung und wir müssen uns damit engagieren, mit dem Leben, was es auch immer ist. Damit zusammenarbeiten, einfach kooperieren mit Gott oder mit dem Schicksal oder mit dem Zufall, was es auch immer ist. Lasst uns diese ganzen Pseudonyme nehmen, wie wir wollen. Und ich habe das eine gelernt, mit Gott an einem Strang zu ziehen. Und solange ich mit Gott in Einklang war, in Übereinstimmung, hat es geklappt. Aber sobald ich keinen inneren Frieden hatte, war Chaos, Durcheinander. Und so bin ich Gott dankbar, dass ich in meinem Leben einiges lernen durfte. Gott will, und ich nehme das für mich, aber ich sage es auch für dich, das, was für mich gilt, gilt auch für dich. Gott will durch uns die Welt bereichern. Wir sind da, um die Welt zu bereichern, in aller Liebe. Du sagst, was du... Ja, sind wir weg. Ja. Du sagst, was tue ich schon so viel? Ich mache doch nicht viel. Doch, der einfachste Mensch hat eine wichtige Funktion. Gott will die Welt durch uns bereichern. Stell mal vor, dich gäb's nicht. Was wäre da? Dich gäb's nicht oder mich gäb's nicht. Viele von uns sind auf dieser Welt nicht erwünscht. Aber Gott hat uns gewollt. Lob und Dank. In aller Liebe, Gott hat uns gewollt. Gott stört sich nicht an denen, die dich ablehnen oder dich nicht mögen oder dich nicht lieben, dich nicht verstehen, dich verachten. Gott liebt dich oder mich. Ich spreche für mich jetzt. Verstehst du, es mich interessiert, was andere nicht. Ich kann für andere nicht sprechen, aber ich weiß von mir aus, dass Gott mich liebt, dass Gott mich gewollt hat. So, und dass Gott gerade durch mich seine Pläne verwirklichen will. Durch dich will er seine Pläne verwirklichen. In der Umgebung, wo du bist, da sollen wir das Optimale draus machen. Das ist der Wille Gottes. Dein Wille geschehe auf Erden, wie er im Himmel passiert. Gott hat einen Plan im Himmel für uns bereitgelegt und dieser Plan wird jetzt durch dich und mich verwirklicht. Ob es dem einen gefällt oder nicht gefällt. Verstehst? Ob die Menschen einen annehmen oder nicht. Gott hat uns dort platziert. Und wir müssen unseren Auftrag erfüllen, wohl oder übel. So geht, Gott geht mit jedem einen eigenen Weg. Jeder ist anders. Gott hat jeden anders berufen. Jeder hat auch einen ganz anderen Glauben. Der eine hat einen starken Glauben und der andere hat schwachen Glauben. Meine Schwester hat heute mir gratuliert zum Geburtstag und sagt, weißt du, ich könnte das, was du machst, nicht machen. Ich bin ein Mensch, ich muss immer irgendwo anlehnen. Ich brauche immer Schutz. So. Also sie ist Pastorin in einer Gemeinde in Süddeutschland, aber sie sagt, also das, was du machst, ich bin lieber Diakon, ich arbeite lieber mit, ich bringe mich lieber ein. So, jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch hat eine andere Gabe. Jeder Mensch hat eine andere Funktion. Und nicht jeder muss gleich die Fahne tragen. Wir brauchen auch Schlusslichter. Verstehst du, auch der Schwanz ist wichtig. Nicht nur der Kopf. Weißt du, ja. Und Gott sagt, ich habe dich nicht zum Schwanz gemacht, aber alles ist wichtig. Gott zeigt durch uns, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei ihm möglich. Halleluja. Gott kann aus Steine Kinder erwecken. Oft sind wir nicht gefragt worden, warum wir auf dieser Welt sind und was wir hier sollen. Wir müssen manchmal rausfinden und vielleicht finden wir es nie richtig raus. Weißt du, wenn du mich fragen würdest, was ist der Sinn des Lebens? Ich würde, kann sagen, ja, die Ewigkeit in den Himmel zu kommen. Aber warum bin ich hier? Ich bin hier, um ein Segen zu sein. Und ich werde nie vergessen, wir haben einen Altarruf gemacht, eine Kinderstunde, Kindergottesdienst. Und in Süddeutschland, in diesem Kindergottesdienst, da kam ein Mädchen. Und wir haben gefragt, was willst du werden? Der eine will das werden und der andere will Polizist werden oder Müllabfuhr. So, jeder wollte etwas werden. Und dann kommt ein Mädchen und das hat mich erstaunt. Ich möchte ein Segen sein. Das war, was das Mädchen sich wünschte. Ich möchte ein Segen sein. Und da ist alles inklusiv. Ich will ein Segen sein. So. Vielleicht denkst du ja, was kann ich groß tun? Ich kann die Welt nicht bewegen. Und doch, durch deine Worte, durch dein Dasein, durch dein Beisein, Beistehen, da kannst du schon einiges bewegen. Die Zeit, als ich zur Welt kam, war nicht hoffnungsvoll. Da war hoffnungslos. Da hat der Stalin regiert. Dann weiß ich noch, ja, dann komme ich eines Tages in die Schule und da ist der Stalin weg. Khrushchev war an der Macht. So, das habe ich alles noch in der Schule erlebt. All diese Aufbrüche, politische Unruhen und ein großer Teil meiner Familie ist nach Sibirien verfrachtet worden beim Stalin und leben heute in Sibirien. Die Zeit war nicht einfach. Und dann kommt man zur Welt. Trotzdem, wir sollen Hoffnung bringen. Unser Mensch, weißt du, ich habe meine alten Bilder heute angeguckt, so wie ein kleiner Junge war, das ist interessant, so kleines Wurzel. Verstehst du aber, was aus dem mal werden kann. Verstehst du? Kein Mensch hat Ahnung, was aus einem wird, solange er geboren, wenn er geboren ist. Aber Gott entwickelt und Gott arbeitet an uns und die Natur. Und wir werden groß und wir wachsen. Das kann uns niemand verhindern und aufhalten. Und ich bin überzeugt, dass ich vielen Menschen Hoffnung geben durfte. Ich habe mir das versucht, mal Bilder zusammenzustellen von Taufen, wo ich alle Taufen gehabt habe. Meine eigenen Kinder habe ich getauft, alle. Und getraut. Und meine eigene Mutter habe ich beerdigt. Weißt du, das ist nicht einfach. Die bringt mich zur Welt und ich beerdige sie. Weißt du, aber das ist auch Gnade, dass man das tun darf und das dann das weiß, wie es wir gehören zusammen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. So, Gott will uns benutzen, den einen so, den anderen so und die Ewigkeit wird beweisen, was unser Leben gewesen ist, was es wert war, warum wir gelebt haben. Heute weißt du noch nicht, aber Gott weiß alles, alle Details in deinem Leben, was da passiert. So, er weiß alles und er führt über alles ein Buch. Meine Bibel sagt, er hat ein Gedächtnisbuch. Also Gott ist nicht Demenz und Alzheimer, das er hat. Aber deshalb schreibt er alles auf, dass er ja nichts vergisst für die Ewigkeit. Das ist alles notiert. Und Bücher werden aufgetan, heißt es dann in der Bibel. Und Bücher werden aufgetan. So, darf ich jetzt ein paar Geheimnisse sagen, ein paar einfach Tipps, was ich gelernt habe. Und das gebe ich weiter hier in dieser Geburtstagspredigt. Je weniger Erfolg ich sehe, desto größer ist der Erfolg. Das ist meine Entdeckung. Je weniger Erfolg ich sehe, desto größer ist der Erfolg. Nur, das ist mal ein Statement, was ich hier stelle und habe festgestellt, wo ich am schlechtesten war, habe ich da am meisten Segen gespürt, am besten Gott erlebt und die Herrlichkeit Gottes erfahren. Gott ist ein Vergelter für unser Leben. So, Gott ist der Gestalter unseres Lebens. Er gestaltet unser Leben. Du kannst machen, was du willst, du kannst planen, kannst dich vorbereiten, kannst dich ausbilden, kannst studieren und es kommt immer anders. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, aber in meinem Leben war es permanent. Ich habe mich vorbereitet auf das und das und es kommt ganz anders. Es kommt ganz anders. Der Wille Gottes geschieht ohne unser Beitun. Dein Wille geschehe. Und er hat mich gelehrt, einfach die Dinge zu akzeptieren, wie sie kommen. Früher gab es bei uns einen Schlager, nimm die Stunden, wie sie kommen. Und du solltest die Stunden so nehmen, wie sie kommen. Wie Gott sie dir stellt und wie Gottes Stunde schlägt. Gott hat dich und mich angenommen. Gott hat uns lieb und ich bin eine Idee Gottes. Preist dem Herrn, eine Idee Gottes. Ich bin seine Schöpfung, seine Hände Werk. Wenn du Psalm 139 liest, er hat uns zubereitet. Weißt du, was das bedeutet? Das gibt meinem Leben Sinn. Gott hat mich zubereitet. Hat mich so werden lassen, so wachsen lassen, mir den Charakter gegeben. Ich hätte vielleicht gerne einen anderen Charakter gehabt oder anderen Temperament oder eine andere Art. Weißt du, da könnte ich vielleicht mehr machen, aber nein, Gott hat mich so gemacht, wie ich bin. Und ich kann nichts dafür. Ich muss da hinten was machen. Das brummt so. Weißt du, Gott hat uns gemacht, wie ich bin. Auch wenn es kratzt und Krach macht und nicht funktioniert. Weißt du, ich habe eines gelernt. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. So, und du brauchst lieber niemand entschuldigen, du bist da. Und du darfst einfach sagen, Gott, ich danke, dass ich da sein darf. Das ist deine Gnade, ich bin da. Und Gott sagt, ich bin für dich da. Das ist wieder die andere Seite, die Seite Gottes. Und daher habe ich keinerlei Minderwertigkeitsgefühle. Weißt du, zuerst einmal, als ich noch gar nicht Deutsch konnte, kein einziges Wort. In Berlin habe ich zum ersten Mal Deutsch gehört. Bei uns war es verboten, Deutsch zu sprechen. Und wer bei uns Deutsch sprach, der war ein Faschist. Und das wollte bei uns niemand sein. Oder Nazi. So, hier lernte ich erst Deutsch. Und ich bin dankbar, dass Gott Gnade geschenkt hat, dass man die Minderwertigkeitsgefühle überwinden darf und kann. So, lasst niemand über dein Leben bestimmen, lerne selbst dein Leben in die Hand zu nehmen. Das ist das, was ich lernen durfte durch die Gnade Gottes. Und ich bin für Gott wichtig. Halleluja. Ich bin für Gott wichtig. Und du bist genauso für Gott wichtig. Und lass dein Leben nicht vermiesen. Deshalb, einer der nächsten Themen wird es sein, lass dich nicht entmutigen durch niemanden, durch nichts. So, Gott verlässt uns nicht, auch wenn es manchmal so aussieht. Herr, wo bist du? Ich habe manchmal Stunden erlebt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich glaube, Gott hat mich vergessen, mich abgeschrieben, hört mich nicht. Verstehst du? Und trotzdem, er rechnet mit mir, hat mich hingestellt, jetzt machst du die Sache. Jetzt bin ich mit dir, ich habe den Auftrag gegeben, führe den Auftrag aus. Und das ist, was wir Knechte und Mägde Gottes machen. Wir müssen den Auftrag Gottes ausführen, konsequent. Und eines Tages muss man vor Gott dann stehen und Rechenschaft ablegen, ob wir das gut gemacht haben, wie wir das gemacht haben und was aus unserem Leben geworden ist. Etwas weiteres, was ich in meinem Leben lernen durfte, wir sind nur für Gott verantwortlich. Das muss uns ganz klar sein. Wir leben zwar in der Gemeinschaft, wir sind unserem Bruder oder Schwester mitverantwortlich, dass wir ihnen kein Ärgernis geben, aber wir sind Gott verantwortlich für das, was wir sind. Und nicht der Gemeinde, nicht der Regierung, nicht den Menschen, nicht einer Organisation. Wir sind Gott verantwortlich. Was hast du aus deinem Leben gemacht? Und wir werden noch etwas an etwas gemessen. Das ist mir so klar, nicht an der reinen Wahrheit, an der Theologie, wir werden an der Liebe gemessen. Wie war deine Liebe? Nicht an unseren Worten, nicht an unseren Werken, nicht an unserer Geistlichkeit, wie fromm, in welcher Wolke wir geflogen sind. Nein, wir werden an der Liebe gemessen. Wir werden auch nicht gemessen an unseren Erfolgen oder Leistungen oder was wir vollbracht haben. Jetzt bin ich schon ein halber Heiliger. Verstehst du? Nein, wir werden gemessen an der Liebe. Wir werden von Gott an unseren Früchten und an den Früchten des Heiligen Geistes gemessen. Das ist eine ganz wichtige Sache, was ich gelernt habe. Man reift. Man reift im Leben und das ist, wir werden an den Früchten, nicht nur an den Blüten. Weißt du, so schön, die Werder, wenn die Werder die Kirschen blühen und wenn die Apfelbäume blühen, weißt du, ist was Tolles. Aber mit Blüten kann man nicht viel anfangen. Wir müssen Früchte tragen. Und die Früchte müssen reif sein. Nicht saure Früchte, süße Früchte, angenehme Früchte. Und die besten Früchte sind die, wo ein Wurm drin ist. Habt ihr das gemerkt? Das sind die besten Früchte. Die Würmer wissen, was süße Früchte sind. Den Wurm muss halt ausschneiden. Wir werden in der Ewigkeit bewertet, wie wir Gott gehorcht haben. Wir werden an unserem Gehorsam, ob wir gemessen waren wir auf dem Wort Gottes gegenüber gehorsam, haben wir seinen Willen getan, hat das, was er uns aufgetragen hat. Weißt du, Gott trägt jedem anderen was anderes auf. Mach das und so weiter. Jeder hat einen anderen Auftrag. Hast du deinen Auftrag erfüllt? Nicht den Auftrag anderer Leute, sondern deinen Auftrag, den ich dir gegeben habe. So, wir werden gemessen an dem, wie wir seine Stimme gehört haben. Ob wir seine Stimme gehorcht haben. Und deshalb liest gerade die Segnungen für Israel, aber das gilt auch für die Deutschen, nicht nur für die Israeliten. Wenn du meine Stimme gehorchst, meinem Wort gehorchst, auf mein Wort hörst, meine Schafe hören meine Stimme, so wie wir der Stimme Gottes gehorchen, darauf werden wir gemessen. Davon hängt auch der Segen ab. Wir werden gemessen, ob wir auf den Wegen Gottes wandeln. Ich werde nie vergessen, weißt du, ich kam zu spät zu der Taufe. Ich war gar nicht vorgesehen. Ich habe den Bibelunterricht nicht mitgemacht, weil ich kam ja von Passau nach Augsburg, nach München, zur Taufe in der Gemeinde. Und
dann hat der Pastor einfach Bibel aufgeschlagen und einen Bibelspruch genommen und diesen Bibelspruch mir gegeben. Und das hat mich am Anfang gefuchst, aber mittlerweile gilt dieser Bibelspruch für mich nicht mehr. Wie wird ein Jüngling seinen Weg gehen, wenn er, oder unsträflich gehen, wenn er hört auf Gottes Wort? So, das hört auf Gottes Wort, das ist bei mir geblieben. Und nicht der Taufspruch, wie wird ein Jüngling? Inzwischen bin ich keiner mehr. Wir werden gemessen an dem, wie wir dem Wort Gottes gehorchen. Wir werden von Gott beurteilt und wir werden gewogen, nicht gezählt, wie viele Jahre du auf dem Puckel hast oder wie, was du Großes so an Werken getan hast. Wir werden gewogen, gewogen, gewogen. So, ob wir mit den anvertrauten Gaben richtig gewuchert haben, ob wir seinen Auftrag erfüllt haben und Gott prüft uns, ob wir gute Haushalter waren. Haushalter, weißt du, was den Haushalter macht? Einnahmen, Ausgaben. Das ist erstmal Haushalt. Also, ob wir das richtig verwaltet haben, damit umgegangen sind. Gott prüft uns, ob wir unsere Pflichten erfüllt haben. Und jeder Christ hat Pflichten, nicht nur Segnungen. In jedem Haus gibt es Hausordnung. Hast du deine Pflichten erfüllt, was Gott dir aufgetragen hat? So was die Hausordnung ist. Ob wir zu Hause richtig uns benommen haben. Nicht, was wir draußen sind. Draußen sind wir Kavaliere. Gentlemans, aber wie sind wir drin? Zu Hause, in der Freizeit. So, die Frage, die Gott uns stellen wird, waren wir in seiner Hand? Sind wir dort geblieben? Sind wir in der Schule Gottes? Sind wir in der Familie Gottes? Gehören wir dazu, zu dem Haushalt Gottes? Haben wir richtig uns verhalten? Gott hat uns angenommen, so wie wir sind. Und ich sage euch eines, er hat uns reingelassen, er sagt, du, ich adoptiere dich, du bist jetzt mein Sohn, meine Tochter. Und wir dürfen jetzt bei ihm wohnen. Aber jetzt erzieht er uns. Und das ist auch was ein lebenslanger Prozess ist, die Erziehung der Kinder Gottes. Und er arbeitet an uns, bis wir so weit sind, dass er unseren Aufgaben anvertraut. Je mehr, je reifer wir werden, desto mehr in höhere Klasse kommen wir. Wir werden versetzt, befördert, was auch immer ist. Die Frage ist, erweisen wir würdig unsere Berufung, unserem Auftrag, unserer Reife? Das sind alles Dinge, die ich in meinem Leben lernen musste und immer noch lerne. Ich bin noch nicht am Ziel. Ich weiß nicht, wann ich am Ziel bin, aber irgendwann diese Vollendung. Paulus sagt, ich habe den Lauf gelaufen, habe Glauben gehalten und so weiter. Und wir kämpfen weiter. Wir arbeiten weiter. Gott hat uns aufgenommen, hat uns eingesetzt, hat uns Arbeit gegeben und wir müssen unser Soll erfüllen. Nicht, dass ich was leisten muss, aber Gott erwartet von mir. Er sagt, ich habe so viel für dich in dir investiert. Ich habe so viel bezahlt. Ich habe meinen Sohn gegeben, den Heiligen Geist gegeben, die Gaben dir anvertraut. Was hast du damit gemacht? Gott liebt uns und die Frage ist, lieben wir ihn auch? Auch wenn er manchmal streng ist. Auch wenn wir einfach ihn schwer verstehen. Auch er will geliebt sein. Und deshalb fragt Jesus den Petrus, liebst du mich? Und die Frage, die stellt er uns auch. Johannes, oder wie du auch immer heißt, liebst du mich? Liebst du mich? Gott liebt folgsame Kinder. Unerzogene, die muss noch erziehen. Die muss so ein bisschen kurz halten. So, die muss er erziehen. Und das tut er, indem er Spannungen und Konflikte in deinem Leben hineinschickt und zulässt, in die Tiefen hineinführt. Er erlaubt, damit wir mit unseren Konflikten rauskommen oder reifer rauskommen aus der Krise, als wir hineingekommen sind. Gott stellt uns vor Herausforderungen. Und wie oft, wie viele Herausforderungen habe ich schon in meinem Leben gehabt? Nimm's, löse oder krepiere. Es gab keine andere Wahl. Entweder so oder so. Und dann lässt er manchmal ganz lange zappeln, allein rumhängen. Und er stellt auf uns selbst, jetzt vertrau dir selber, nimm dich selbst in der Hand. Selbstkontrolle. Wie oft hat Gott seine Dinge hineingeführt? Jetzt musst du lernen, auf dich selbst vertrauen. Der Heilige Geist ist da, Jesus ist da, das Wort Gottes ist da, die Gemeinde ist da, deine Freunde, deine Mitarbeiter sind da. Aber jetzt lerne selbst auf eigene Füße zu stehen. Oder, dass wir Streit haben. Und Streit gehört zum Leben. David sagt, durch Kämpfen bin ich stark geworden. Du wirst bedrängt, kurz gehalten. Oder was es auch immer ist im Streit. Und da gibt es Diskussionen. Paulus hat in seinem Leben, wenn ich so das Leben Paulus anschaue, weißt du, da hat Gott vieles zugelassen. Und überleg einmal, was lässt Gott alles in deinem Leben zu? Und da fragt man sich, warum, mein Gott? Wieso? An pädagogischen Mitteln fehlt es bei Gott nicht. Er hat so viele Möglichkeiten. Paulus wäre nie Paulus geworden, wenn er nicht in der Schule Gottes gewesen wäre. Zuerst war er beim Gamaliel, dann war er bei den Pharisäern und schließlich war er dann bei Gott in der Schule. Und die Schule Gottes ist so vielseitig und so vielschichtig, dass man gar nicht sagen kann, so und so. Da kommt das eine weg, kommt der nächste. Und du denkst, jetzt habe ich die Aufgabe gelöst. Lektion 5 ist fertig, aber dann kommen noch Lektion 6, 7, 8, 9 und 10. In Apostelgeschichte 9, Vers 15 und 16, da heißt es, Ananias, geh hin und erklär diesem Mann, um was es geht. Denn dieser ist ein auserwähltes Werkzeug für mich, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Ich will ihn zeigen, ich will ihm erklären, ich will ihm offenbaren, ich will ihm die Augen öffnen. Ich will ihm zeigen. Da musst du, weißt du, Gott sucht die Lehrer selber aus. Und von Paulus wissen wir, er wurde von Satan bedrängt, wurde verfolgt, hat ständig Widerstand gehabt, wo er nur hinkam. Weißt du, du denkst, jetzt bin ich Christ, Halleluja, Glory. Nein, jetzt gibt's Widerstände, jetzt gibt's Spannungen, Herausforderungen. Durch Schwierigkeiten reifte Paulus und kam jedes Mal näher an den Herrn. Gott hat mir ein Wort mal gegeben, als ich dachte, komm, hör auf, pack deine Sachen, mach was anders. Und ich habe auch was anders gemacht. Aber dann, statt Prediger war der Geschäftsmann. Und ich habe gedacht, das ist auch ein schönes Leben. Und man kann wirklich gut existieren. Aber dann hat Gott mir etwas gesagt, wenn du dich nicht wegwerfst, ich werf dich nicht weg. Wenn du dich selbst nicht aufgibst, ich gebe dich nicht auf. Und das hat mir Kraft gegeben, wieder zurück zum Herrn und wieder zurück mit Gott und wieder auf den Herrn zu hoffen, dem Herrn zu vertrauen und wieder dem Herrn zu dienen. Durch die Auseinandersetzungen, dem Widersprechen und den Widerständen und so weiter, wird der Glaube nur gefestigt. Also hab keine Angst, wenn mal ein Orkan über deinen Kopf hinwegfegt. Bleib standfest, das macht dich stabiler, das erdet dich mehr, du wirst viel natürlicher, du wirst geerdet. Und das ist wichtig, dass wir nicht abheben, sondern auf dem Teppich bleiben. Und durch die Schwierigkeiten merkst du, das ist alles menschlich. Es geht so menschlich zu. Und wahre Christen sind wahre Menschen. Die heben nicht da ab, irgendwie bigottisch und scheinheilig und pharisäisch. Nein, die bleiben geerdet. Wenn ich dann Paulus später höre, wie er dann von Jesus spricht, seine Botschaft ist viel tiefer. Weißt du, der junge Paulus und dann der ältere Paulus, der wird immer reifer. Und wir Christen werden immer reifer. Wenn ich den Johannes angucke in der Bibel, weißt du, der Apostel Johannes, wenn du die Offenbarung liest, wie reif der ist, der sieht den Himmel offen, der kommuniziert mit Gott und mit Jesus. Je länger man mit dem Heiland geht und je intensiver die Beziehung zu Jesus ist, desto weiser wird man, desto vernünftiger wird man, desto logischer wird man. So aus den Fehlern lernt man. Und nicht nur aus den Fehlern, die man selber macht, sondern auch die Fehler, die andere an dir machen. Auch das gehört dazu, dass sich andere an dir versündigen. Aus diesen Fehlern lernst du am allermeisten. Denn so viele Fehler kannst du selber gar nicht machen. Also du lernst am meisten aus den Fehlern, was andere so dir gegenüber machen. Dich verletzen, dich an dir versündigen. Und weißt du, da trifft es den alten Menschen. Kann die mich nicht in Ruhe lassen? Kann der mich nicht in Ruhe lassen? Weißt du, wir sind da immer provoziert. Aber genau das ist, wie Gott an uns schleift und bohrt und feilt. Wir werden erschüttert, das wühlt uns auf. Aber das verändert uns auch, unseren Charakter. Das macht dich stiller, dann regst dich nicht mehr so auf, bleibst ruhiger, sagst, komm, das geht vorbei. So, wie es gekommen ist, so wird es auch wieder vorbeigehen. Vorbeigehen, dramatisiere nichts. Unser Leben ist in Gottes Hand, das ist meine Botschaft. Und wir werden von Gott gehalten, von Gott getragen, von Gott geführt und von Gott gelehrt. Von Gott gelehrt. Das ist die Theologie, die du nirgendwo studieren kannst. Das kannst du nur in der Gegenwart Gottes studieren. Im Leben, im praktischen Leben, im Alltag mit dem lieben Gott. In den schweren Tagen lernst du am allermeisten. In Krankheitstagen, in Nöten, in Turbulenzen. Da lernst du Gott zu vertrauen. Da lernst du wie Petrus, nicht auf die Wellen und den Wind zu achten, sondern auf Jesus zu schauen. Da bekommt dein Leben geistliche Tiefe. Ich denke nur an Moses. Weißt du, Moses hat auch viel erlebt. Der hat zu Hause, wurde ausgesetzt, muss vorstellen, das ist das Leben eines Menschen. Ausgesetzt, dem Nil übergeben. Da können die Krokodile fressen und die warten schon auf so frisches Fleisch. Und der Jochebed hat den Jungen in Gottes Hand gegeben und Gott abgegeben. Und ich finde es ganz toll, wenn einer Gott abgegeben wird, dann kann nämlich Gott die Entwicklung übernehmen über einen. Und wenn deine Mutter, dein Vater dich nicht Gott abgegeben hat, dann kannst du dich selbst Gott übergeben und sag, Herr, nimm mein Leben und mach was draus. Und Gott hat die über die Entwicklung im Leben von Moses genommen. 40 Jahre am Hof des Pharaos. In aller Weisheit Ägyptens unterwiesen. Da hat alles studiert. Architektur, Rhetorik, Führung, Menschenkenntnis. Alle, in aller Weisheit Ägyptens. Denn er war Pharao. Für den Thron bestimmt, zum Regieren bestimmt und auch regiert. Und dann muss der gute Mann 40 Jahre bei seinem Schwiegervater in der Wüste, beim Jethro, Schafe hüten. Du musst vorstellen, der Feldherr, der eine Weltmacht führt. Ich muss vorstellen, Obama, der geht in die Wüste. Anstatt, dass er da Flugzeuge kommandiert und Schiffe und ganze ja, Panzerkolonnen und alles dirigiert, jetzt muss er in die Wüste gehen. Und das war Moses. 40 Jahre in der Wüste. Hebräer 11, Vers 27. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete sich nicht vor dem Ärger des Königs. Er ließ sich einfach in die Hand Gottes fallen. Er wusste, plötzlich entdeckte seine Identität. Wer bin ich? Nicht, was will Gott von mir, sondern wer bin ich? Und er entdeckt seine Identität und verließ die Sicherheit Ägyptens, verließ den Wohlstand, verließ den Schutz Ägyptens, verließ die Schätze Ägyptens, verließ seine ganze Karriere, opferte alles, um nur ein Ziel, das zu tun, was mein Herz mir sagt. Und Geschwister, es ist auch wichtig, dass wir darauf kommen, und das habe ich auch gelernt in meinem Leben, einfach das zu tun, was das Herz sagt. Nicht, was die Leute sagen, nicht, was die Moral sagt, nicht, was die Ethik sagt, nicht, was die Religion sagt, nicht, was die Priester sagen, nicht, was die Politiker sagen. Was sagt dein Herz? Und er hat sein Herz entdeckt. Durch den Glauben verließ er Ägypten. Er plötzlich erkannt, hat er erkannt, du, ich bin nicht von hier. Ich bin jemand anders. Ich habe irgendeine andere Identität, aber was ist das? Und dann fing er an zu suchen, wer bin ich eigentlich? Er verließ die Ordnung Ägyptens, die Kontrolle Ägyptens, die Weisheit Ägyptens, das ganze System, das ganze Wissen, was er gelernt hat. Er hat 40 Jahre gebraucht, um das alles wieder zu vergessen, was er dort in 40 Jahren in Ägypten gelernt hat. Er verließ die Möglichkeiten Ägyptens, die Perfektion Ägyptens. Da war alles geregelt, alles nach Kalender, nach Termin. Und hier in der Wüste war Moses allein auf sich selbst gestellt und auf Gott. Und das ist, was der liebe Gott uns führt, dass wir lernen, allein auf uns selbst und auf Gott gestellt zu sein. Und deshalb bin ich hier in der Freikirche. Deshalb diene ich Gott als freier Bürger und freier Mensch. Ich möchte Gott dienen und sonst niemand. Und mir selbst. Weißt du, Moses wurde ein Aussteiger. Er stieg aus diesem ganzen System von damals. Und das machte den Pharao so wütend. Das macht die Obrigkeit so wütend. Ja, wie kannst du das? Ich weiß das, als ich hier mich selbstständig machte und einfach diese Arbeit neu begann, vor fast 10 Jahren jetzt inzwischen. Als ich hier diese Arbeit begann, da war auch ein, ja, wie könnt ihr überleben? Wie könnt ihr existieren? Ich sag dir, fantastisch, wenn Gott mit einem ist, wer kann gegen einen sein? Wenn Gott einen versorgt, und ich bin so erstaunt, wie Gott uns versorgt und bis hierher getragen hat und uns die Mittel gegeben hat, plötzlich gibt Gott jemand ins Herz, das und das zu tun, und die tun das. Neulich kam jemand und sagte, ich muss dir so und so viel 1.000 Euro geben. Verstehst du? Damit wir hier weitermachen können. Und mit Gottes Hilfe, wir machen weiter, nicht von uns aus, sondern durch Gottes Hilfe. Das war auch der Grund, warum ich von Heilbronn nach Berlin ging. Ich wollte wieder den alten Gott kennenlernen, wo ich um jedes Stück Brot bitte. Von jedem Stück Brot lebe und im Glauben lebe. Das wollte Moses auch, im Glauben leben, nicht nur alles geregelt, geordnet, alles fertig, vorbereitet. Er verließ den Schutz der Menschen und hat sich ganz Gott überlassen. Und in der Wüste gibt es wilde Tiere. Damals gab es auch noch Löwen und Bären in der Wildnis, Schakale und alles Mögliche. Und hier lebt er jetzt von der Hand in den Mund. Er lebt von der Hand in den Mund und weißt wie? Von der Hand Gottes in den Mund. Gott füttert ihn. Gott gibt ihm, was er braucht. Gott versorgt ihn. Und Moses ging lieber in der Wüste, als in den Palästen Ägyptens zu leben, in einem Schloss von Tausenden von Dienern, die sich immer Bücklinge bei ihm machen. Obwohl er in der Wüste vogelfrei war, ausgestoßen und geächtet, jeder konnte ihn erschießen und gefangen nehmen, aber dort war er sicherer als mit den ägyptischen Bodyguards. Da muss immer ein Vorkoster da sein, der immer die Speise vorkostet, ob das nicht vergiftet ist. Es ist hier in der Wüste, konnte ganz allein mit seinem lieben Gott machen. Und er wusste, Gott wird mich nicht vergiften. Gott wird mich nicht umbringen. Weißt du, er lebte als Vogelfreier. Also Gott war sein Versorger. Und er war in Gott geborgen. Das ist fantastisch, wenn du das lernst, von Gott geborgen und von Gott getragen, von Gott geführt. Und hier wird der Moses, der Erlöser, der Heiland, der die Israeliten dann aus der Gefangenschaft führt. Und hier kommt er zu seiner göttlichen Aufgabe in der Wüste. Unser Leben in Gottes Hand, das ist mein Thema. Und weißt du, wie alt Moses war, als er den Auftrag wirklich angenommen hat? 80 Jahre. Da habe ich noch ein paar Jährchen auf dem Puckel. Da muss ich noch lernen, bis ich soweit bin, bis ich meine Berufung erreiche. 80 Jahre. Aber wenn du mit Gott lebst, bleibst du gesund, bleibst du stark. Und Josua, Kaleb war es, der dann zu Moses kam und sagte, Moses, gib mir den Hebron. Oder Josua, gib mir Hebron. Denn Moses hat mir damals versprochen, als ich 40 Jahre alt war, hat er mir versprochen, Hebron. Und ich will das Hebron einnehmen. Dort wohnen die Riesen. Ich bin noch genauso stark wie damals in Kadesh Barnea. Du siehst also, wenn man mit Gott lebt, und Moses ist alt geworden. Und ich denke, wenn du mit Gott lebst, du wirst für eine Aufgabe zubereitet. Und du kannst vielleicht in einer Stunde mehr bewirken als in 100 Jahren. Wenn Gott dich benutzt, einen Moment. Und er wird dann mit 80 Retter Israels. Und diese 80 Jahre müssen vergehen in der Schule Gottes. 80 Jahre doppeltes Menschenleben. Und ich sage noch eines. Weißt du, die Israeliten schrien um einen Erlöser. Gott, schick uns einen Heiland. Und da vergehen 80 Jahre, bis der Heiland kommt, bis der Befreier kommt. Und es wird noch schlimmer. Je mehr die schreien und die Verheißung bekommen vom Herrn, der Erlöser kommt, der Erlöser kommt, der Erlöser kommt, es wird immer dunkler. Wenn wir beten, und ich sage dir ein Geheimnis, das ist auch meine Erfahrung. Weißt du, wenn wir beten, wenn wir handeln, da wird die Lage nicht besser, die wird noch schlimmer. Ob du es verstehst oder nicht. Die Krankheit wird größer, die Not wird größer, die Angst wird größer. Warum? Gott will uns zeigen, ich bin größer als die Panik, als die Angst oder die Seuche oder was auch immer ist. Und da scheint es manchmal, die Lösung ist in weiter Ferne gerückt. Es wird immer schwieriger. Kannst du noch überhaupt mich retten? Kannst du uns aus Ägypten rausführen unter diesen Umständen? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Das ist, wie Gott einen führt. Deshalb weise jede Antwort, die in deinem Kopf kommt, das ist vorbei, schmeiß hin, gib's auf, mit einem klaren Nein. Wir machen weiter. Ich mach weiter. Ich glaube weiter. Ich vertraue Gott weiter. Nimm das Negative nicht an. Lass dich nicht entmutigen. Das ist eines der nächsten Themen. Wir bekommen täglich Absagen, täglich Ablehnung, täglich werden wir zurückgesetzt, täglich eine Schocknachricht nach der anderen. Und wir müssen immer wieder sagen, nein, Gott ist größer. Gott ist mächtiger. Irgendwann einmal kommt die Wende, irgendwann hört einmal der Quatsch auf, irgendwann wird es anders, irgendwann kommt der Erlöser ist versprochen, ich werde dich nicht überlassen, dass du dein Grab bei den Gottlosen findest. Der Erlöser kommt, auch wenn der Weg noch so weit ist. Gott wird deinen Weg finden. Und der Moses wird zubereitet in der Wüste, das wissen die Israeliten gar nicht. Viele Leute haben gar keine Ahnung, was Gott alles vorbereitet, was Gott alles macht, warum wir hier sind. Jetzt kriege ich Briefe oder die beglückwünschen. Da aus Südafrika schreiben Leute, wir hören ihre Predigten und sind sehr gesegnet. Muss vorstellen, nicht nur aus Deutschland, Südafrika, so weit weg, am anderen Ende der Welt. Gott ist gut. Und weißt du, wir wissen gar nicht, ich predige hier und ich weiß gar nicht, was ich anstelle. Du bist hier und du weißt nicht, was du anstellst. Deine Anwesenheit, deine Botschaft, dein Zeugnis, dein Gebet. Die Israeliten schrien, bis Moses kam. Sie gaben nicht auf. Ich bewundere dieses Volk. Sie haben geglaubt, Gott wird einen Erlöser schicken. Auch wenn wir das nicht spüren und nicht sehen. Sie wussten, wir sind das auserwählte Volk. Gott wird uns von diesem bösen Pharao erlösen. Wir brauchen einen Erlöser. Der wird kommen. Der ist verheißen. Lass dich nicht entmutigen. Gott hat unser Leben in seiner Hand. Halleluja. Preis dem Herrn. Wir müssen uns nicht aufgeben. Wir müssen nicht resignieren oder verzweifeln. Jetzt geht's nicht mehr weiter. Oh, in wie vielen Weisen und wie viele Arten habe ich erleben dürfen, es geht nicht mehr weiter. Aber es ging immer weiter. Und es geht immer weiter. Weil so, die Sonne geht unter und die Sonne geht auf. Aus Abend und Morgen wurde der dritte Tag. Also gib dich nicht auf. Wir werden nicht zuschanden, solange Gott noch da ist. Solange Gott auf dem Thron sitzt, du wirst nicht zuschanden werden. Und wir werden auch mit ihm leben. Da, wir werden bei Gott sein, wo Gott ist. Wo Jesus ist. Unser Erlöser lebt. Und das war die Botschaft, was der Hiob hatte. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was mit uns herum passiert, ist jetzt unwichtig. Aber mein Erlöser lebt. Und weißt du, der Erlöser wird mich erlösen. Der wird mich hier nicht in der Patsche sitzen lassen. Unsere Erlösung wird vorbereitet, obwohl wir gar nichts merken und gar nicht sehen und gar nicht spüren. Du wirst jetzt, für dich wird, da bahnt sich was an. Glaub mir das. Du wirst erstaunt sein, was für Gutes der Herr getan hat. Und der Feind provoziert. Sag's ab deinem Gott. Komm, schmeiß alles hin. Lauf davon. Häng dich auf. Ja. Und je mehr du betest, desto schlimmer wird die Situation. Du verstehst mich nicht. Und sagst, Bruder, mal du das, was sagst du? Aber ich sag dir die Wahrheit. Weil ich diese Wahrheit durchlebt habe. Je mehr du betest, desto schlimmer wird es. Weil der Teufel möchte dich zermürben. Der möchte dich fertig machen. Der möchte dich ins Grab bringen. Der möchte, dass du dir das Leben nimmst. Aber wir tun diesen Gefallen ihm nicht. Preis Gott, wir bleiben stehen. Auch egal wie es ist. Wir lassen uns nicht aufreiben oder ermüden oder entkräften. Wir machen weiter. Wir bleiben vor Gott liegen. Und jeder, der etwas im Glauben tut und im Glauben unternimmt und sich für Sache Gottes einsetzt und so weiter und im Namen Jesu betet, der bekommt Ärger mit dem Pharao, mit dem König. Der bekommt Stress. Den Zorn des Königs bekommt er zu spüren. Was? Gib's doch auf. Moses, das hat keinen Wert. Bleib zurück hier. Da ist alles richtig geordnet. Aber es gibt kein schöneres Leben, als im Glauben zu leben. Was es auch immer heißt. Und das bringt, wenn du dem Herrn vertraust, das bringt dich zuerst mal in die Wüste, nicht in den Himmel. In die Wüste. Ob du das mir verstehst oder abkaufst oder nicht. Moses setzte sich für andere ein, für diesen, da der da so verprügelt wurde, durch die Peitsche. Er hat es nicht nötig, sich für den einzusetzen. Er hätte weggucken können und sagen können, gib ihm noch mehr. Aber nein, er ist von seinem Gaul runtergestiegen und hat eingegriffen und den Mann einfach den Hals abgedrückt. Er hätte es nicht nötig gehabt, für den armen Israeliten da zu kämpfen, sich einzusetzen. Er hätte es nicht nötig gehabt, aber er tut es trotzdem. Und immer wenn du etwas tust, wozu du nicht nötig hast, wirst du von Gott gesegnet. Aber bekommst auch den Zorn des Königs, der Gottlosen, der geistlosen Menschen. Moses war sicher, aber er opferte sich auf für die Sicherheit der anderen, für die Allgemeinheit. Und das brachte ihm Ärger und brachte Probleme. Sobald du anfängst, für andere Menschen was zu tun und dich um andere zu kümmern, da beißen dich die Hunde. Wenn du das verstehst, dann ist es okay. Wenn du es nicht verstehst, lass es bleiben und bitte Gott, dass es dir offenbart. Dein Leben in Gottes Hand. Weißt du, Gott ließ den Ärger zu. Gott ließ die Spannungen zu, dass er jetzt in die Wüste fliehen muss. Wer einmal Gott dienen will, der muss aus seiner Rolle fallen. Das ist meine Botschaft, mein Leben, meine Philosophie, meine Erfahrung. Wenn du Gott dienen willst, musst du aus der Rolle fallen. Du musst ungewöhnliche Wege gehen, zulassen, dass Gott dich so führt, wie er führen möchte, nicht wie du gerne gehen möchtest. Wir möchten allen am liebsten roten Teppich gehen, auf dem roten Teppich wandeln. Wunderbar, mit Blasmusik und Pauken und Trompeten empfangen zu werden. Aber wenn du Gott dienen willst, musst du alle Sicherheiten verlassen. Du musst sogar die Vorschriften und Regeln des Pharao verlassen. Moses verließ im Glauben Ägyptens, um das Echte zu finden, das Wahre zu finden. Was ist das Richtige, das Wahre? Was macht mich glücklich, innen drin? Als er das anfing zu suchen, erregte den Zorn des Pharao. Da wurde wütender König. Echte Umkehr. Regt die Dämonen auf. Stürzt so viele Dinge in deinem Leben, bringt er durcheinander. Wer seine Berufung erreichen will, der muss bereit sein, Konsequenzen zu tragen. Wer das nicht tut, sollte zu Hause bleiben. Wenn du bereit bist, und ich spreche hier aus meiner persönlichen Erfahrung, aus 67 Jahren meines Lebens, und ich weiß, was es ist, was es bedeutet, du musst alles zurücklassen. Du musst bereit sein, den Groll des Königs zu ertragen, den Groll der Autoritäten, der Vorgesetzten, musst den Groll der Organisationen in Kauf nehmen, des Establishments, der Gesellschaft, die schimpfen und du musst alles über dich ergehen lassen und sagen, Leute, rutsch mir den Puckel runter. Ich mach weiter. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, wofür ich lebe. Du musst aufs Ganze gehen. Und nur die, die aufs Ganze gehen, die erreichen ihr Ziel. Die nicht aufs Ganze gehen, die nicht konsequent ihr Ziel verfolgen, die erreichen nicht ihr Ziel. Moses wollte mit Gott leben, aber hier vor lauter Götter da in Ägypten kann ich gar nicht. Lauter Götzen und Gottheiten, und die haben eine ganze Menge Gottheiten gehabt, auch wenn sie den Gott Re und Zeus gehabt haben und Jupiter oder wie es ja die Herrschaften alle hießen. Weißt du, die haben so viele Götter gehabt. Er fiel in Ägypten aus der Rolle, aus dem System, aus dem Rahmen. Er suchte Gott stundenlang. Und das auf dem Thron dort im Pharaonenschloss hatte das nicht erlebt. Und jetzt draußen in der Wüste, dort beginnt die Veränderung. Das Geblöke der Schafe. Das Geblöke der Schafe. Und Gott verändert Moses innerlich. In Ägypten ist er äußerlich verändert worden, geschult und trainiert worden. Jetzt wird er innerlich trainiert und geschult in der Wüste. Und jetzt kommt er zurück nach Ägypten. Ein anderer Moses, nicht mehr derselbe Moses. Der braucht keine Lobby, der braucht keine Armee. Der kommt zu Pharao und sagt, lass mein Volk gehen. Und dann knallhart, wenn du nicht gehen lässt, dann wird es hageln. Wenn du nicht gehen lässt, da kommen Mücken. Wenn du nicht gehen lässt, kommen Frösche. Wenn du nicht kommen lässt, kommt Finsternis. Da wirst du nicht einmal bis zur Nasenspitze sehen. Ja. Verstehst du, wenn du nicht gehen lässt. Und er konnte ganz konsequent handeln, in Autorität. Warum? Weil Gott hinter ihm stand. Und Geschwister, wenn Gott hinter uns steht, können wir in der Autorität handeln und leben. Er redete kühn und mutig und dreist. Also ich würde sagen, fast frech. Kommt der Stritter vor dem Thron, so aus der Wüste kommend, stinkend nach Schafstall. Lass mein Volk gehen, denn den Ägyptern waren die Hirten ein Gräuel, die stanken. Verstehst du? Und gerade so ein stinkender Moses kommt aus der Wüste, lass mein Volk gehen. Und er vollbringt mächtige Zeichen und Wunder durch die Hand Gottes, weil die Hand Gottes mit ihm war. Wenn Gott mit dir ist, vollbringst du Zeichen und Wunder. Da werden nicht gleich Tote auferstehen. Da wird zuerst mal das Wasser zu Blut. Und da wird das Wasser vielleicht ungenießbar, voller Frösche. Moses verließ Ägypten und er fand was Besseres draußen in der Wüste. Zurück blieb der Totenkult Ägyptens, Pharao mit seinen Pyramiden und seiner Produktion, da irgendwie mit Glanz was Großes zu vollbringen. Und jetzt führt er Moses das Volk aus der Sklaverei, aus diesem Pyramidenbau, aus dieser Städtebau. Aber zuerst musste Moses selbst aus der Sklaverei raus. Bevor wir Gott dienen, bevor wir was tun für den Herrn, müssen wir zuerst mal aus der Sklaverei raus. Aus der Knechtschaft Pharaos. Zuerst müssen wir innerlich befreit werden. Bevor Moses die Israeliten aus der Sklaverei führen kann, und ihnen das Gesetz geben kann, muss sein Charakter verändert werden. Da sitzt er da. Und dann Arko, Pax, sein Schäferhund einsetzen. Ja, sein Charakter. Er musste still sein. Er musste selbst in die Hand Gottes kommen. Und Geschwister, wenn ich so mein Leben anschaue, Gott führt uns in seiner Gegenwart, in seiner Hand. Und wir kommen immer tiefer in seine Hand. Am Anfang sind wir nur an der Oberfläche, stanzen da auf dem Finger Gottes. Aber dann kommen wir in die Tiefe seiner Handfläche. Hebräer Kapitel 11, Vers 25. Und er zog vor dem Volk Gottes, und er zog vor, für das Volk Gottes zu leiden, anstatt für kurze Zeit nur zu leben und dabei Schuld auf sich zu laden. Weißt du, er zog lieber mit dem Volk Gottes zu leiden, als irgendwie schuldig zu werden. Er hat die Schnauze voll gehabt, einfach andere auszubeuten, andere auszunutzen, über andere zu herrschen, andere zu kontrollieren. Und dann heißt es weiter, Vers 24, der vertraute Gott. Moses wehrte sich als Erwachsener, sich als Sohn der Königstochter zu nennen. Weißt du, der Sohn der Königstochter. Weißt du, er wollte er sein und nicht von irgendjemand, Sohn der Mutter. Sohn der Familie, sowieso aus dem Wasser geholt. Wisst ihr noch, wo der Moses herkommt? Verstehst du, irgendeine Geschichte andichten lassen? Moses wollte er selbst sein. Seinen eigenen Weg, seine eigene Identität und nicht ein Sohn der Königstochter zu sein. Ein Sohn, was weiß ich, aus dem adligen Geschlecht, das war er gar nicht. Er war ein armer Israelit. Und da lese ich weiter. Er war sicher, dass alle Schätzen Ägyptens nicht so viel wert waren, wie die Verachtung, die einer für Christus auf sich nimmt. Er wusste, es lohnt sich für Christus verachtet zu werden, schief angeguckt zu werden. Und er lebt das Leben aus der Hand Gottes, ohne der Führung Gottes. Und Vers 27 lese ich hier, er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als ob er ihn wirklich sehen würde. Und das gab ihm Mut. Er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen. Und das ist, was wir entdecken möchten. Was ich entdecke, als ich hier in der Enge getrieben wurde und als mir jemand sagte, kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Weißt du, den Unsichtbaren wirklich kennenzulernen, das ist das Schönste und Köstlichste auf dieser Welt überhaupt. Paulus hat den unsichtbaren Gott kennengelernt und Moses hat diesen unsichtbaren Gott kennengelernt. Und wir müssen den unsichtbaren Gott kennenlernen, nicht nur den sichtbaren Gott. Bevor man Gott findet, muss man zuerst mal seine eigene Identität finden. Von der Königstochter sich lösen. Und ja, den Thron der Pharaonen verlassen, das will ich gar nicht. Ich will ich sein. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart hat sich ein junger Hippie bekehrt. Der kam über Afghanistan, Kabul und so weiter, diese Drogenstraße zu uns, hat sich bekehrt und wurde Christ. Und eigentlich habe ich immer wieder betont, ja, du musst auch mit deiner Familie in Ordnung kommen. Und seine Mutter hat eine eigene Klinik hier in Celle gehabt. Dann rufe ich die Mutter an, ihr Sohn Horst ist bei uns hier angekommen, gläubig geworden, liebt Jesus, die Mutter kam und so weiter. Dann sagt der Junge, Mutti, deine zwei Hunde und deine Klinik kannst du behalten. Ich werde Postbote. Ich bin glücklich draußen. Wenn ich die Briefe austrage, hat er dann drei Kinder gekriegt, wohnt in Lüneburg, bei Stuttgart. So, verstehst? Aber er war glücklich. Ich will glücklich sein und nicht deine zwei Hunde. Das sehe ich noch wie heute. Die Mutter hat alles gesagt und ihm angeboten, dass du kriegst keine Ausbildung, es wird alles gut werden. Du erbst einmal die Klinik. Das war der einzige Sohn, den sie hatte. Aber der hat gepfiffen auf die Klinik. Ich kann mir vorstellen, so war es hier auch mit Moses. Pfeif auf diesen Pharaonenthron, deine Erbschaft. Gott bildet seine Leute im Untergrund, in der Wüste, im Verborgenen. Menschen haben oft eine merkwürdige Geschichte hinter sich. Moses musste von einer Mutter gelöst werden und Moses musste von der anderen Mutter gelöst werden. Von der Mutter Jochebed und von der Königstochter, obwohl es eine liebe Frau war, meines Erachtens. Denn sie hat ein Findelkind angenommen. Er musste alles aufgeben, er musste Menschen aufgeben, er musste seine Zukunft aufgeben, seine Karriere aufgeben. Er wollte in den Plan Gottes integriert werden und hat sich in die Hände Gottes fallen lassen und gesagt, ich suche den lebendigen Gott, den muss es geben. Und hier beginnt Gott seine Geschichte zu schreiben. Moses wäre nie Moses geworden, wenn er nicht in der Wüste gewesen wäre. Und nur Gott konnte Moses das nötige Rüstzeug geben. Und nur Gott konnte ihn ausbilden, so wie er, damit er funktionsfähig ist. Und nur Gott konnte ihn in seine Position setzen. Im Verborgenen wird er zubereitet, nicht auf dem Königshof, wo alle zugucken, wie benimmt sich der Bengel. Im Verborgenen, draußen. Niemand weiß dort, wer Moses überhaupt ist, was für eine Geschichte er hat, was er studiert hat. Den Interesse, ja, da ging es niemand was an. Jethro hat nicht gefragt, was hast du studiert? Du kannst meine Schafe hüten. In der Wüste wusste niemand, wo er ist. Das ist, wie man dem unsichtbaren Gott dient. Wenn niemand weiß, wer du bist und wo du bist. Und er selbst nimmt selbst nicht einmal sehr wichtig mehr. In der Hand Gottes werden wir Dauerstudenten, Ewiglernende, ständig beim Lernen. Er zog vor, also seine Identität fand, zog er lieber vor. Verstehst du, er zog lieber vor, das ist mir wichtiger. Auszuziehen, Verachtung auf mich zu nehmen, abgelehnt zu werden, verfolgt zu werden. Weil Moses Gott vertraute, heißt es hier in Vers 27 weiter, zog er aus Ägypten aus und fürchtete sich nicht vor dem Zorn des Königs. Denn der Pharao hätte ihn auf der Insel Sinai, Halbinsel Sinai oder in Midian verfolgen können. Denn das war ja sein Reich. Der hätte ein paar Soldaten runterschicken können, sucht mir den Moses. Nein, er hatte den unsichtbaren Gott vor Augen, als er ob ihn wirklich sehen würde. Gott ging vor ihm her. Unser Leben in der Hand Gottes ist mein Thema. Und er zieht vor, das im Glauben zu wandeln. Er zieht vor, Gott zu vertrauen. Er zieht vor, sich von Gott ausbilden zu lassen. Ägypten zu verlassen. Einfach auszutreten aus diesem ganzen System. Und ich mache was Neues mit Gott. Ich erlebe Gott nochmals. So, anstatt an der Königstafel zu sitzen und leckere Speisen zu genießen, anstatt sich bedienen zu lassen, wird er jetzt ein Knecht, Schafshirte, dient weiter. Also hör auf, von der Gnade und Gunst des Pharaos zu leben. Von Menschen werde lebe von der Gunst Gottes. Und er hütet lieber die Schafe. anstatt eine Armee anzuführen und zu kommandieren. Der Mensch unter Gott, und er stellt sich hier ganz bewusst unter Gott, er sieht den Herrn als den Unsichtbaren, als wenn er sehen würde. Er unterordnet sich dem Herrn. Er wandelt unter den Augen Gottes. Und das war das Geheimnis seiner Kühnheit. Das war das Geheimnis, dass er so auftreten konnte. Er war nicht leichtsinnig. Er wusste, was er tat. Er hat ja gelernt, Verantwortung zu tragen. Aber er hat auf den Pharao nicht geachtet. Er wusste, da ist einer größer als der Pharao. Mein Gott. Dieser unsichtbare Gott. Und er wusste, was Pharao nicht wusste. Der Unsichtbare, der ist mit mir. Der begleitet mich, der beschützt mich. Und weißt du, es ist gut, dass die Leute nicht alles wissen. Und die müssen auch nicht alles von dir wissen. Sein Unterbewusstsein sagte ihm, und das ist, wie er Gott vor sich sah, was andere nicht ergründen und nicht verstehen konnten, dieses Leben ist wie im Traum. Er lebt wie im Traum. Ja, wie ein Aussteiger, irgendwo. Und er versteht jetzt das Leben. Das ist das Leben, dieses innere Leben, das ich geträumt habe. Das, was ich gewusst habe. Das, was ich gefühlt habe, irgendwie, von irgendwann, von irgendwoher. Das ist das Leben. Das will ich leben. Er hat alles kennengelernt, hat alles gewusst, alles erfahren, alles durchgemacht, durchexistiert. Und jetzt sucht er, tastet sich langsam an Gott heran. Ein ganz geheimnisvoller Vorgang. Unerklärlicher Vorgang. Er geht in die Wüste und dann sieht er diesen brennenden Busch. Wir kennen ja diese Geschichte, ich will nicht darauf eingehen. Und sagt, was soll denn das? Verstehst du? Er springt nicht gleich, wenn er Gott sieht. So viele Menschen würden sofort rennen und gleich irgendein großes Schilder aufstellen. Ich habe Gott gefunden. Nein, er rennt gar nicht bis nachmittags. So lese ich in der Bibel. Nachmittags und denkt, der Busch verbrennt immer noch nicht. Was ist denn da los? Dieses Büschlein, dieser Dornbusch, der brennt immer noch. Und dann sagt, ich will mal hingehen und die Sache besehen. Und du siehst, wie Gott führt und wie Gott arbeitet. Durch Neugierde. Durch Neugierde. Durch Neugierde lernst du das Leben kennen. Und ich denke, es war für mich in meinem Leben auch sehr gut. Ich bin sehr neugierig. Ich will wissen, was ist das? Wie geht das? Was bringt das? Was habe ich davon? Und nur aufgrund der Neugierde bin ich auf manche Sachen gekommen, die ich sonst nie drauf gekommen wäre. Dieses Hinterfragen. Was soll das? Und dann kommt er zu Gott. Steht vor dem Busch und plötzlich eine Stimme. Moses, zieh deine Schuhe aus. Moses begegnet dem Schöpfer des Universums am Dornbusch. Weißt du, Gott offenbart sich im Feuer. Und das verzehrt nicht, das brennt und brennt und brennt und brennt. Und Gott begegnet ihm so unerklärlich. Zieh deine Schuhe aus. Weißt du, in diesen Schuhen steckt er bestimmt schon 40 Jahre. Der hat er aus Ägypten noch mitgebracht. Die sind schon ausgelatscht. Zieh deine Latschen aus, dein Leben, das du bisher gelebt hast. Zieh das Leben aus. Wir sagen oft, das darf nicht wahr sein. Und doch. Und Gott sagt, zieh deine Schuhe aus, deine Gewohnheit, deine Rituale, das, was du gelernt hast in Ägypten. Zieh deine Latschen aus. Gott macht dich neugierig. Weckt das Interesse. Und bringt ihn in die Gegenwart Gottes. Und damit beginnt seine Berufung. Das Eigentliche seines Lebens. So Stück für Stück. Ja, wer bist du? Ich bin der Ich Bin. Ich bin der Daseinende Gott. Das bringt ihn, dass er seinen Zweck erkennt. Warum bin ich da? Und dann sagt er, Moses, ich will, dass du nach Ägypten gehst und mein Volk aus Ägypten, aus dieser Knechtschaft herausführt. Aber Herr, und du siehst jetzt, zuerst will er alles machen für Gott, aber dann, wenn der liebe Gott was will, dann sagt er plötzlich, ich habe eine schwere Zunge. Obwohl er Rhetorik studiert hat. Davon bin ich fest überzeugt. Zieh deine Schuhe aus. Übergib mir deine Zunge. Lass mich durch dich sprechen. Ein Zeichen der Selbstübergabe hier. Da sehen wir, zieh deine Schuhe aus. Moses übergibt sich, Gott legt seine Tradition ab, seine Gewohnheit, seine Erziehung und er begegnet Gott. Du kannst Gott nur barfuß begegnen, in aller Liebe. Versteh, was es ist? Unser Leben in der Hand Gottes, das ist diese permanente Offenbarung. Du musst barfuß werden, vor Gott stehen. Ich habe nichts, bin gar nichts. Normalerweise, wenn man einem Menschen begegnet, das Erste, worauf man guckt, sind die Schuhe. Und ich habe nichts, was ich dir zeigen könnte, was ich dir vormachen könnte. Gott offenbart sich stückweise. Zieh deine Schuhe aus. Schrittweise, stufenweise, Zug um Zug. Und so wird Moses Moses. Und jetzt drückt er nochmals die Schulbank. Jetzt geht er. Jetzt setzt er das, was er in der Wüste gelernt hat, bei den Schafen. umzusetzen. Weißt du, du lernst bei einer sinnlosen Arbeit am allermeisten. Ob du das glaubst oder nicht. So törichten und blöden Arbeit. Die Schafe hüten. Einfach bei unsinniger Arbeit, beim Leerlauf lernst du am allermeisten, ob du das glaubst oder nicht. Wir möchten immer produktiv sein, immer was leisten, immer was bringen. Wir sind so nach dem Gesetz geprägt, ich muss was leisten. Moses wird Moses, indem er einfach mitgeht, mitmacht. Und er lernt jetzt bei dem Volk Israel mehr als nur Schafe hüten. Er würde lieber einen Sack Flöhe hüten, als Israel führen. So aufsässig und widerspenstig waren die. Aber hier lernt er jetzt noch mehr. Nicht nur Schafe hüten, sondern ein rebellisches, aufständisches Volk, wie die Israeliten waren. Und jetzt muss er mitleiden mit den armen Leuten da unten. Und Moses leidet mit dem Volk Gottes mit. Was glaubst du, wie schwierig es ist, mit dem Volk Gottes mitzuleiden, mitzutragen? So wie dieser Junge, wo ich euch neulich erzählt habe, da ist die Sonntagsschullehrerin fragte, wer möchte in den Himmel kommen, haben sich alle gestreckt, nur eine Junge, der Charlie, hat sich nicht gestreckt. Und dann fragte die Lehrerin, Charlie, möchtest du nicht in den Himmel kommen? Doch, aber nicht mit diesem Haufen. Verstehst? Nicht mit diesem Haufen. Ja. Gott hat, er hat mit dem Volk Gottes mitgelitten. Er hat sich in das Volk Gottes eingebracht, sein Wissen, sein Können, seine Ausbildung, seine Erfahrung. Und Gott wirkte durch ihn. Weißt du, wir denken, er hat Wunder getan mit dem Manna. Moses hat Erfahrung in der Wüste gehabt, wo er Manna findet und wie man Manna findet. Das hat es schon immer gegeben, bloß die haben nicht gewusst, die armen Israeliten, denn die waren nur Ägypten gewohnt. Moses wusste so viel über die Wüste, weil er in der Wüste 40 Jahre gelebt hat. Der kannte die Wüste aus dem FF. Und deshalb konnte die Israeliten führen, weil er selbst die Wüste durchgemacht hat. Und du kannst nur den Menschen helfen, wenn du selbst in dieser Situation gewesen bist, selbst durch diese Wüste gegangen bist, selbst dort trainiert worden bist. Und er konnte sagen, Leute, müsst immer morgens rausgehen und euer Manna sammeln. Ja, oder sind 40 Jahre lang. Und dann auf die Wolkensäule achten, was das alles sind, die Naturwunder, die Naturzeichen in der Wüste. Und die Wüste ist voller Geheimnisse. Die Wüste lebt. Man muss nur sehen können und da drin mal gelebt haben. Und er erlebt, während er sich so im Volk Gottes einbringt, er erlebt, wie seine Gaben gebraucht werden, wie wichtig das ist, wie der Aaron wichtig ist, wie die Miriam wichtig ist. Alles sind dann plötzlich wichtig im Volk Gottes. Und Volk Gottes lebt von den Beiträgen, was der Einzelne hat. Moses wurde Moses durch seine Taten. Gott will durch dich arbeiten. Und ich sehe, wie Gott manchmal auch in meinem Leben gewirkt hat. Gott benutzt manchmal eine törichte Predigt. Und daraus macht er etwas Gescheites. Weißt du, Gott erlaubt, dass wir Fehler machen. Und das ist gut so. Weißt du, Gott ebnet nachher die Fehler. Weißt du, du denkst manchmal, ich muss das alles wieder gut machen. Nein, der liebe Gott macht das alles gut. Er macht es recht. Ihr gedachtet Böses gegen mir, sagt Josef einmal. Aber der Herr hat schon weit vorausgeplant. 21 Jahre vorher hat er alles schon vorbereitet, in die Weichen gestellt in diese richtige Richtung. Durch seine Talente hat Moses gelernt, Gott zu verstehen. Durch seinen Einsatz, durch dieses Stückwerk. Gott offenbart sich immer erst, wenn wir dazu reif sind. Wenn du reif bist, kommt der Professor, kommt der Lehrer, kriegst deine eigene Ausbildung. Wenn du reif bist. Weißt du, ein kleines Baby braucht keinen Professor, braucht eine Kindergartentante. So, und Gott schickt immer nach entsprechend deiner geistlichen Reife, schickt er dir den Lehrer und deine Ausbilder. Und wir reifen durch unseren Dienst, durch unsere Erfahrungen, die wir uns einbringen, durch unsere Standhaftigkeit. Geschwister, ihr glaubt nicht, wie wichtig Standhaftigkeit ist. Ich stehe. Ich hätte oft weglaufen können. Aber nein, ich stehe. Und das macht am Schluss, zahlt sich das aus. Am Schluss zahlt sich aus. In den Krisen lernen wir am allermeisten. Wir reifen durch Prüfungen, durch Gehorsam einfach, durch Kämpfe, durch Leiden, durch Schwachheiten. Jeder zu seinem Pfahl im Fleisch. Wenn ich jetzt ein Interview machen würde, was ist dein Pfahl im Fleisch? Vielleicht eine böse Schwiegermutter? Oder irgendeine Krankheit? Jeder hat einen Pfahl im Fleisch. Schlechte Augen? Krumme Füße? Ja. Es gibt so viele Handicaps und jeder Mensch hat ein Handicap. Und dann betest du, lieber Gott, nimm es weg. Kannst dreimal beten, kannst auch 30 Mal beten, aber Gott wird nicht wegnehmen. Weißt du, der liebe Gott wird sagen, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das musste Bruder Paulus lernen und das muss jeder lernen von uns. So, und wir werden reif durch Schwierigkeiten, durch Züchtigungen. Das ist sehr angenehm, Züchtigungen. Weißt du, das darfst du heute nicht sagen, du kommst gleich ins Gefängnis. Züchtigungen, aber Gott macht es. Gott ist nicht abhängig von unserer Regierung oder Gesellschaft. Wie heißt es in Hebräer 12, Vers 11? Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein. Für Augenblick, jetzt, für heute und hier. Aber nachher gibt es, nachdem wir das überstanden und überlebt haben, gibt es denen, die die Prüfung, in der Prüfung geübt worden sind, eine friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Dann stimmst du mit deinem Leben überein. Die Züchtigung, Mensch, das ist gut. Der Training, die Übung. Wir reifen, und jetzt halte ich fest, und ich muss für mein persönliches Leben sagen, ich mache ja Rückschau über mein Leben, wir reifen durch Versagen. Wir reifen durch Demütigungen. Wir reifen durch Verletzungen. Wir reifen durch Enttäuschungen. Wir reifen nicht durch Halleluja, sondern durch Versagen, durch Verluste und durch die Bewältigung unserer Aufgaben. Gott hat zu Josua gesagt, als er das Amt übernommen hat, so wie ich mit Moses war, werde ich auch mit dir sein. Ich lasse dich nicht im Stich. Das, was ich mit Moses getan habe, wie ich mit Moses war, so werde ich auch mit dir sein. Du kannst sicher sein. Ich werde dich nicht verlassen. Gott erlaubt, dass gerade mit uns Dinge passieren, die nicht passieren dürften. Unfall, Schwierigkeiten, Krankheiten, Tod. Wir stolpern, rutschen aus, scheitern, verlieren, gewinnen. Sei sicher, die Schwierigkeiten bringen uns nicht um, sondern sie befördern uns nur. Die Schwierigkeiten, die du durchmachst im Augenblick, die befördern dich. Wir kommen dadurch vorwärts. Und zwar schneller, als wir denken. Schneller, als wir denken. Das ist der kürzeste Weg. Wir erreichen dadurch schneller die andere Seite. Nicht das Jenseits, sondern die Seite, wo Gott uns haben möchte. Die Qualität unseres Lebens. Wir reifen viel schneller. Schwierigkeiten bringen uns auf eine höhere Ebene, in eine neue Dimension, unser Leben in der Hand Gottes. Wir werden von ihm gebildet, von ihm getragen. Wer möchte schon gezüchtigt werden? Wer möchte das? Keiner von uns. Aber wir müssen das durchmachen. Und die Züchtigungen sind einfach so die Ausbildung. Das nehmen wir heute durch diese Lektion. Muss das sein? Ja. Und lass nichts aus. Das wirst du später vermissen. Wer möchte schon ein stressiges Leben haben wie Moses oder wie Paulus oder wie die Apostel einer überhaupt? Wer möchte schon diszipliniert werden, ermahnt werden? Wir möchten alle ermutigt werden. Wer möchte korrigiert werden, beschnitten, beengt? Von Gott geformt werden. Weißt du, Gott formt uns auf seine Art und Weise. Da drückt er und da schiebt er. Wer möchte schon unter dem Hammer Gottes kommen? Aber gute Schwerter, die werden gehämmert und gehämmert und gehärtet, wieder zu Weißglut gebracht, wieder gehärtet, wieder gehämmert. Von Gott bearbeitet werden. Beim Kämpfen hast du mich stark gemacht, sagt David. Herr, du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Wir singen so hingebungsvoll. Aber weißt du, was das bedeutet? Du, das ist kein Vergnügen, auf der Töpferscheibe Gottes zu sitzen, sich im Kreis zu drehen. Verstehst du? Und immer mehr und noch schneller, immer im Kreis zu drehen und dann in den Ofen zu kommen und gebacken zu werden, getrocknet zu werden. Weißt du, keiner möchte in den Brennofen Gottes. Aber Herr, du bist der Töpfer, forme mich, bet nicht so. Verstehst du, wenn Gott anfängt, dich zu formen, dann gute Nacht. Wenn Gott dich auf die Drehscheibe nimmt, oh, dann wirst du schwindlig. Weißt du, forme mich, verstehst du? So singen wir hingebungsvoll. Jesaja 54, Vers 16, da heißt es vom Schmied. Sehe, ich habe den Schmied geschaffen, der die Kohlen ins Feuer bläst und die Waffen daraus macht zu seinem Handwerk. Und ich habe auch den Verderber geschaffen, um zu vernichten. Ich habe das gemacht. Weißt du, Gott will an uns die ganzen Schlacken vernichten. Alles, was nicht gehört, hin, was nicht passt. Alle Unebenheiten, alle weichen Stellen, die werden gehärtet. Gott hat den Schmied geschaffen. Was macht so ein Schmied? Ein Schmied schmiedet Waffen. Haut drauf. Ist ein Handwerker. Und zwar Grobschmied. Ein ganz böser Bursche. Schlägt zu, erhitzt, kühlt, hämmert. Gottes Hand will dich zu einer scharfen Waffe machen. Mose soll Moses werden, Paulus soll Paulus werden. Und du sollst du werden. Und wir haben von Gott einen Auftrag. Wir sind noch nicht fertig mit unseren Aufträgen. Ich habe den Schmied gemacht. Gott will dich schlagkräftig machen, gebrauchsfähig. Er will dich qualifizieren. Das ist ganz besonders nicht, was du denkst, was deine Mutter gedacht hat, was die Königstochter gedacht hat, sondern was er gedacht hat von dir. Deshalb sind wir in der Ausbildung, im Training Gottes. Wir müssen wie Moses in der Kaderschmiede Gottes hineingehen. Egal, hier werden die wahren Helden gebildet. In den Nil ausgesetzt zu werden. Komm um. Oder ich will dich retten. Irgendwie wirst du da durchkommen. Und Gott rettet jeden, den er berufen hat. Gott lässt niemand untergehen. Und du kommst dann auf den Hof des Pharao, da wundert sich, wo bin ich gelandet jetzt? Du musst vorstellen, wie im Märchenland. Und dann mit Widersprüchen leben. Auch das gehört zu der Kaderschmiede Gottes, dass du mit Widersprüchen leben musst. Das ist gar nicht das, was ich suche, was ich mir wünsche, was ich mir erträume. Um unsere wahre Identität zu entdecken, müssen wir alles vergessen, was wir bisher gewusst haben. Und alles verlassen. Uns von allem lösen, was wir gedacht haben, das wäre es. Du musst dich vom Geld lösen. Du musst von der Tradition lösen. Du musst von lieben Menschen dich unter Umständen lösen. Gott selbst zeigt plötzlich, du bist ein Israelit. Du bist ein Assyrer, ein Babylonier. Du kommst ja, deine Familie kommt von woanders. Ihr seid ja Schafshirten mal gewesen. Und dann kommt dieser brennende Busch, der Brennofen Gottes. Und da wird gearbeitet. Da wirst du geprüft. Ich habe mal einen indonesischen Bruder gehabt. Weißt du, die Indonesier sind ein bisschen dunkelhäutig. Und dieser indonesische Bruder, der hat, bevor er so gepredigt hat, so eine Einleitung gemacht. Weißt du, Gott hat zuerst einmal den weißen Menschen gemacht, in den Ofen gesteckt und zu früh rausgeholt. Ist der blasse Mensch geworden. Dann hat er etwas länger die Uhr eingestellt und dann ist der Farbige, der Neger rausgekommen. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich auf der Hälfte. Und da sind wir Indonesier rausgekommen. Nur nach der Liebe. Verstehst du, Gott weiß die richtige Temperatur für dich, so damit die richtige Art und Weise Menschsein aus uns herauskommt. Stolz, die Indonesier. Gott segne sie. Gott gibt uns nicht auf. Weißt du, wir sind in der Eliteschule Gottes, nehmen Spezialkurse durch. Das, was Gott für uns vorgesehen hat, was nur wir lernen sollen. Die anderen müssen oft vielleicht das gar nicht lernen, was du lernst. Das geht dir gar nichts an. Deshalb bleib in der Hand Gottes, lass Gott an dir arbeiten und lass Gott durch dich arbeiten. In der Zeit, ich habe eines in meinem Leben gelernt, lerne, während du arbeitest. Einfach, da lernst du, machst Fehler, der liebe Gott bringt dich wieder weiter, hilft dir wieder weiter, stell dich wieder auf die Beine. In Epheser 3, Vers 1 bis 7, Epheser 1, Vers 3 bis 7, da heißt es, er hat uns bestimmt und er wird aufgezählt, zu was er uns alles bestimmt hat. Der eine für das und der andere für jenes. Dein Leben hat eine göttliche Bestimmung, auch wenn du das noch nicht weißt. Auch wenn es dir noch niemand gesagt hat und vielleicht auch nie jemand sagen wird. Da wird kein Engel kommen und sagen, du, ich habe dich berufen für das und das. Wir sind berufen für das Leben mit Gott. Nummer eins. Aber wir sind auch bestimmt, ein Segen zu sein, wie dieses kleine Mädchen. Ich möchte ein Segen sein. Nicht Feuerwehr und nicht Polizei und nicht Stewardesse. Ich möchte ein Segen sein. Du bist bestimmt, nicht nur zu leiden, du bist bestimmt, nicht zu dahin vegetieren, du bist bestimmt, um ein Segen zu sein. Aber durch das alles müssen wir durch. Durch das dunkle Tal der Todesschatten. Wir sind für den Thron bestimmt. Und deshalb, lebe für deine Bestimmung. Und nichts für nichts anderes. Du bist für Gott sehr wichtig. Er hat eine extra Anfertigung für dich. etwas maßgeschneidert, alles, deine Kleider sind maßgeschneidert, das Programm deines Lebens ist maßgeschneidert. Du kannst es vielleicht nicht fassen und andere können es nicht begreifen, aber was alles in der Welt passiert, passiert extra wegen dir. Glaub's nicht. Guck mal, Gott sagt Israel. Wegen Israel musste so vieles passieren, müssen Königreiche untergehen, musste Chaos kommen, musste das und jenes passieren, musste Pharao ertrinken. Nur wegen Israel, damit Gott Israel ausführt. Und wegen dir passiert so vieles in deiner Umgebung. Du staunst und wunderst dich, warum passiert so viel in meiner Umgebung? Ja, wegen dir, weil Gott etwas vorhat mit dir. Weil Gott seine Hand hat, weil Gott dieser Schachmeister ist. Er bringt diese Figuren, wie er es gerade braucht. Gottes Hand steuert die Kriege und Menschenherzen wie Wasserbächen. Gott übernimmt sich nicht, aber Gott tut was für dich. Er macht das, er fügt Menschen, ja, was auch immer ist. Und du bekommst von Gott immer eine Sonderanfertigung in aller Liebe. Ich bin begeistert. Ich bin von Gott sonderangefertigt. In seiner Liebe, in seiner Gnade. Gott verschaffte bei Jona einen Fisch, extra für den Jona, damit er sicher ans Land kommt. Es hätte auch U-Boot sein können. Weißt du, Gott verschafft einen Fisch wegen dem Jona. Gott versorgt dich nicht von der Stange, verstehst du, Massenware. Nein, Gott versorgt dich individuell, besonders, extra für dich. Das ist extra für dich vorbereitet, genäht, zugeschnitten. Bei Gott ist jeder wichtig. Weißt du, die Welt würde ohne dich, ohne mich, ohne uns etwas Wichtiges vermissen, in aller Liebe. Du bist Gott wichtig. Dein Lächeln, deine glanzvollen Augen, auch deine blöden Augen. Nein, in aller Liebe. Die Lea, von der heißt es in der Bibel, die Rahel war hübsch, aber die Lea hat blöde Augen gehabt. Aber die hat das Volk Gottes am meisten, ja, die meisten Söhne gegeben, die meisten Stämme geliefert, den Stamm Juda und. Also die Rahel, die hat nur den Josef und den Benjamin. Aber die Rahel mit den blöden Augen. Gott kann sogar die Leute mit den blöden Augen gebrauchen. Deine Sanftmut, deine Liebe. Ohne dich wäre die Welt einsam. Ohne dich wäre die Welt verloren. Deine Welt, zumindest wo du bist. Weißt du, doch Gott hat dich hineingesetzt. Gerade für dich ein Salzkörnlein zu sein oder ein Lichtstrahl zu sein. Du bist es, was die Welt, deine Welt braucht. Nimm dich wichtig. Lass dich nicht degradieren. Lass dich nicht entmutigen. Die Welt kann auf dich nicht verzichten. In aller Liebe, ob du das glaubst oder nicht. Denn sie braucht dich, deine Liebe. Erkenne deinen Wert. Erkenne deinen Wert. Sag nicht, ich bin unnütz. Wenn du das sagst, dann degradierst du dich selbst. Beleidigst Gott. Kränkst Gott. Gott hat dich geschaffen für einen Idealfall. Gott hat so viel für dich bezahlt, so viel an dir für dich investiert. Er hat dich freigekauft zu einem ganz hohen Preis. In Matthäus 10, Vers 29. Welchen Wert hat schon ein Spatz auf dem Dach? Und trotzdem fällt keiner tot zur Erde, wenn er es euer Vater nicht will. Und selbst die Haare auf eurem Kopf sind alle gezählt. Darum habt keine Angst. Du bist wichtig. Wichtiger wie deine Haare. Wichtig wie die ganzen Spatzen. Ihr seid Gott mehr wert als ein ganzer Spatzenschwarm. Du bist Gott mehr wert als das ganze Gold dieser Erde. Rahel, weil wir schon von der Lea hatten, ich musste Rahel auch noch in Schutz nehmen. Die Rahel war für Jakob so wichtig, dass Jakob sogar 7 Jahre noch für Rahel arbeitete. Er hat gesagt, gut, Rahel, mir reicht die Lea. Aber nein, ich arbeite noch 7 Jahre für die Rahel, weil sie so lieb. Und so ist Gott arbeitet noch 7 Jahre für dich, weil du Gott so wichtig bist. Jakob diente 7 Jahre, hat sie gesagt, ich will die Rahel haben. Eure Haare sind gezählt, heißt es in der Bibel. Gott gibt dich nicht auf. Jesaja 42, Vers 3. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Doch wird er nicht auslöschen. Du bist für Gott wichtig. Wenn du scheiterst, scheitert Gottes Plan für dein Leben. Aber auch wenn du scheiterst, Gott wird dich wieder dorthin bringen. Wie Jona. Und Gott verschaffte einen Fisch. Und plötzlich bist du da, wo du gar nicht sein wolltest. Du kannst Gott nicht weglaufen. Kannst machen, was du willst. Kannst dich strampeln, so viel du willst. Weißt du, es geht um dich und Gottes Überleben. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, die Sache, an der wir stehen. Und weil es deine Sache ist, kann sie nicht untergehen, singen wir in einem Lied. Gott war hinter Saul von Tarsus her, Gott war hinter Moses her. Und für Saul von Tarsus sagt er ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Erkenne deinen Wert. Erkenne, du bist einzigartig. Deine ganze Ausbildung, deine ganze Schulung oder egal, was du durchgemacht hast, deine Erfahrungen, deine Erlebnisse, die du gemacht hast, die sind einzigartig. Schätze deinen Wert und schmeiß dein Leben nicht weg. Bewerte dein Leben richtig. Kämpfe für deinen Wert. Ich bin wertvoll für Gott, egal was es ist. Viele kommen sich so wertlos vor. Was? Ich bin ein lediges Kind, bin ungewollt, bin im Armenhaus groß geworden, ich bin ein Findelkind und was alles so, was man so denkt. Die mögen mich nicht. Nein, Gott mag dich. Deshalb, wenn Menschen dich nicht mögen, dann weißt du, Gott mag mich ganz besonders. Viele kommen sich vor, ungefragt und ungewollt. Was hast du jetzt aus deinem Leben alles gemacht? Gott will, dass du das Optimalste machst. Dass du in kürzester Zeit das meiste erreichst. Aber in der Schulung Gottes, in der Gegenwart Gottes. Du hast eine Existenzberechtigung vom Herrn her. Deshalb lass dich aus dieser Welt nicht verdrängen. Weißt du, auch dir gehört ein Stück Erde. Auch wenn es nicht viel ist, aber ein Stück Erde gehört dir. Lass dir das Leben nicht nehmen und das Leben vermiesen. Lass dich nicht entmündigen. Finde den Wert deines Lebens. Lass dich von anderen nicht überrumpeln. Das alles, was ich sage, das sage ich für mich selber. Das ist meine Philosophie. Das habe ich gelernt. Das habe ich lernen müssen. Lass dich nicht überrumpeln. Lass dich nicht erpressen. Verstehst du? Sei demütig, aber lass dich nicht erpressen. Lass dich nicht ausrauben. Und zieh nicht am fremden Joch mit den anderen. Mit den Ungläubigen vor allem. Schätze dich richtig ein. Denn du bist das, was du denkst. Du bist das, was du denkst. Du bist das, was du siehst, wie du dein Leben siehst. Er sah den Unsichtbaren, dieser Moses. Du bist das, was du fühlst, was du ahnst innen drin. Und das, du bist das, wozu du bereit bist, den Preis zu bezahlen. Und vergiss nie, dass du lebst. Das war nicht deine Idee. Das war nicht deine Idee. Du bist nicht durch deinen eigenen Entschluss hierher gekommen, zur Welt gekommen. Du gehst nicht umsonst über die Erde. Gott hat einen Plan für dein Leben. Geschwister, begreif das. Und dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Für dich. Nicht nur für die Welt, aber du nimmst dieses Geschenk an und deshalb bist du auch für die Welt ein Geschenk Gottes. Jürgen Werth, ein guter Freund von mir, war im Evangeliumsrundfunk, hat einen Song geschrieben und die Zeilen möchte ich lesen. Ich denke, das ist die Botschaft, die ich weitergeben möchte. Vergiss es nie, dass du lebst. War es eines anderen Idee und dass du atmest, ein Geschenk an dich. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll oder singst oder in Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Bist du, du. Vergiss es nie. Niemand denkt und fühlt und handelt so wie du. Und niemand lächelt so, wie gerade du das tust. Vergiss es nie. Niemand sieht den Himmel ganz genauso wie du. Und niemand hat je das gewusst, was du weißt. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal im Chorus heißt es dann, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder in Dur, also in Tief oder in Hoch. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Vergiss es nie, dein Gesicht hat niemand sonst auf dieser Welt und solche Augen hast nur du allein. Schönes Lied. Ich habe die Melodie gesucht für meine Facebook, aber ich habe es noch nicht gefunden. Aber ich weiß, dass es ihm auch gesungen wird. Vergiss es nie. Du bist reich, egal ob mit oder ohne Geld. Denn du kannst leben. Niemand lebt so wie du. Du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll oder singst oder in Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist wichtig für diese Welt, Bruder, Schwester. Du bist wichtig für Gott und du bist wichtig für die Ewigkeit. Und fang an, dein Leben aus der Hand Gottes zu nehmen und nicht aus Menschenhand. löse dich von deiner Königstochter oder von der Königstochter des Pharao, löse dich von der Jochebed, löse dich von den Menschen und sag, ich lebe mein Leben. Und ich danke Gott dazu. Dafür. Gott hat dein Leben dir geschenkt. Und du bist gewollt. Kein Kind des Zufalls. Halleluja. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen und anbeten und Gott danken. Er ist ein guter Gott. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du deine Kinder liebst. Und ich danke auch für mein persönliches Leben, dass du mich bis hierher geführt hast. Und ich möchte dich loben und preisen. Und ich möchte einfach danken, dass du auch mich benutzt hast und auch aus meinem Leben was gemacht hast. Herr, ich bin kein Zufall, kein Kind der Natur, nicht irgendwie so gezeugt von Mann oder Frau. Nein, ich bin von dir gewollt und von dir geplant und du hast mich in diese Welt gebracht und deshalb gebe ich dir alle Ehre, Herr Jesus. Und lass, dass meine Geschwister und meine Freunde und alle, die diese Predigt hören, ermutigt werden, ihr Leben in ihre Hand zu nehmen und ihr Leben neu mit dir zu entdecken und den unsichtbaren Gott sehen, als wenn sie, wo man es nicht sieht, Vater. Ich danke dir dafür. Segne alle, die dein Wort hören. Amen.